Christina von Braun, Kulturwissenschaftlerin, Filmemacherin, Autorin, Mitbegründerin und Gründungsdirektorin des Gender Studies Studiengangs an der Berliner Humboldt-Universität. Christina von Braun ist hier zu Gast, denn gerade ist ihr neues Buch erschienen. Geschlecht, eine persönliche und eine politische Geschichte. Herzlich willkommen, Christina von Braun. Freut mich, dass Sie da sind.
Ja, freue mich auch, da zu sein, Herr Schmidt.
Ihr neues Buch ist, finde ich, eigentlich keine Autobiografie im herkömmlichen Sinn, sondern es ist neben dem autobiografischen Erzählen auch eine Geschichte Ihres, ja, denkerischen Werdegangs. Würden Sie sagen, das ist richtig?
Sagen wir mal, das war die Kondition, unter der ich es geschrieben habe, dass es nicht nur beschreibt meine persönliche Autobiografie, sondern dass es auch diesen Erkenntnisprozess, den ganz viele Frauen meiner Generation durchlaufen, jede auf eine ganz andere Art, repräsentiert. Das war für mich sehr wichtig. Rückblickend habe ich natürlich begriffen, das ist das, was man im 19. Jahrhundert einen Bildungsroman nannte. Aber das war weder die Absicht, und außerdem waren Bildungsromane immer auf Männer bezogen und nie auf Frauen. Da gab es nur die Tugend, das Tugendziel, das man erreichen sollte. Aber insofern war das hier nochmal auf eine Frauenebene überführt und war eben auch eine Beschreibung von, wie meine persönliche und meine politische, soziale und intellektuelle Geschichte, ja, ineinandergriffen.
Diese Formulierung, die Sie gerade verwendet haben, rückblickend habe ich verstanden, habe ich begriffen, die taucht immer wieder in Ihrem Buch auf. Da heißt es dann zum Beispiel, das wusste ich damals noch nicht, oder das habe ich vor damals noch nicht verstanden, das habe ich 30 Jahre später verstanden. Das ist ein sehr authentischer Zugang zu sich selbst und zu Ihrem Denken. War Ihnen das so wichtig?
Ja, das war mir absolut wichtig, das auch zu zeigen, dass man ja nicht geboren wird mit einem bestimmten Erkenntnisstand, sondern dass dieser Erkenntnisstand sich ganz allmählich entwickelt und Teil eigentlich des eigenen Lebenswegs dabei auch. Diese Frage war mir sehr wichtig, und ich habe natürlich auch gar nicht erklären anders können, wie meine Naivität, als ich 20 war oder dann, als ich 28 war oder so, und Überraschung, die dann das Leben bereithielt und die ich zu entschlüsseln versuchte. Das versteht man viel besser, glaube ich, wenn man erklärt, dass man eben auf dem Weg ist.
Es ist nachvollziehbarer dadurch. Schauen wir uns mal einige Stationen an. Auf alle können wir hier sowieso gar nicht eingehen. Geboren in Italien, Kindheit und Jugend in Vatikanstadt, in Deutschland und England, teilweise in Internaten. Was würden Sie sagen, waren in diesen frühen Jahren, also Kinder- und Jugendjahren, die entscheidenden Prägungen für Sie?
Also ist natürlich eine Kindheit-Jugend gewesen mit sehr internationalen Erfahrungen und auch mit Mehrsprachigkeit. Meine Geschwister und ich haben wir derzeit in Rom, im Vatikan, nur Italienisch miteinander gesprochen, und wir konnten das Vaterunser sprechen, und die Eltern sprachen Deutsch mit uns, aber wir haben das Deutsche nicht verwendet. Und dann kam dieser radikale Bruch. Ich war 5, meine Schwester 7, mein Bruder 4, wo wir nach Deutschland kamen, und wir haben von einem Tag auf den anderen aufgehört, Italienisch miteinander zu sprechen. Das war nicht irgendein Anpassungsdruck. Da hat niemand uns zu gezwungen. Es war einfach eine ungeheure Trauerreaktion, die sich bei uns macht. Das hat mir später auch mal eine Forscherin, die über Zweisprachigkeit arbeitet, die sagte, wenn ein Kind später aufhört, eine Sprache zu sprechen, die es fließend konnte als Kind, dann gibt es die zwei Reaktionen, das verlorene Paradies oder aber es war so eine schreckliche Erfahrung, und hier war es das verlorene Paradies.
Also die Internationalität war sehr prägend, auch dieser Verlust der gelernten Sprache war sehr prägend. Ich hatte den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, dass es auch die Frauen in Ihrer Familie waren, die sehr, sehr prägend waren. Ich denke da zum Beispiel an Ihre Großmutter.
Absolut, aber das ist wirklich wieder eine Erfahrung oder ein Begreifen von sehr viel späteren. Okay. Ich war über 40, bevor ich begriffen habe, was diese Frau geleistet hat. Und dann begann ich eben näher zu recherchieren und mehr über sie zu wissen. Also ich wusste damals, sie ist von der Gestapo verhaftet, im Gefängnis gestorben, im Gestapo-Gefängnis gestorben. Aber ich wusste nicht, was sie alles vorher geleistet hatte. Und diese Erkenntnisse, die habe ich schon mal in einem früheren Buch geschrieben, die waren für mich einfach augenöffnend. Und was ich hier beschreibe in dem Buch, ist eben, wie vieles von dem, was meinen Lebensweg prägte, auch schon von dieser Großmutter, auf der Agenda dieser Großmutter war. Die Frage nach der deutsch-jüdischen Geschichte, in ihrem Fall eben auch der Antisemitismus, und zweitens die Frage nach den Frauenrechten. Sie war die erste Generation von Frauen, die das Wahlrecht hatte, und sie hat, wie alle Frauen ihrer oder viele Frauen ihrer Generation, davon auch Gebrauch gemacht und ist in die Politik gegangen, ja, und war aktiv. Und gleichzeitig war sie eben auch als Unternehmerin. Sie hat einen großen Hausfrauenverlag gegründet, der sehr erfolgreich war, weil viele Frauen wie sie Witwen waren, kleine Kinder durchbringen mussten und also berufstätig sein mussten und Mütter zugleich waren. Es war eine ganz neue Situation, in der sich Frauen befanden.
Damit sind wir, Christina von Braun, auch beim Thema Feminismus und Frauenemanzipation, die Geschichte und Gegenwart der Frauenemanzipation, mit der Sie sich ja auch beschäftigt haben, letztlich bis hin zur Genderforschung. Ist es so etwas wie ein spät in Ihr Leben gekommener roter Faden? Kann man das so sagen?
Nicht wirklich. Okay. Also ich lebte in New York zu der Zeit, als dort die Frauenbewegung begann in den 60er Jahren, und ich habe das mit Interesse beobachtet. Ich fühlte mich nicht betroffen. Ich dachte, na ja, gut, es gibt Frauen, die müssen um ihre Rechte kämpfen. Mir steht die ganze Welt offen. Eine Illusion, wie ich dann bald feststellen musste. Und das habe ich dort miterlebt. Und als ich dann nach Paris kam, da war auch schon in Europa der neue Feminismus, der dann so nach 68 oder auch schon vor 68 begonnen hatte, dann sehr aktiv und war prägend auch für meinen Weg.
Also war das dann in der Zeit, in der Sie als Filmemacherin und Autorin in Paris gelebt haben, war ja viele, viele Jahre lang haben Sie gearbeitet als Filmemacherin und Autorin, also war das so der Moment, in dem der Feminismus zu dem Thema Ihres Lebens geworden ist, kann man das so sagen?
Absolut, absolut. Mhm. Also während ich in New York lebte, habe ich das zwar alles mitbekommen und sehr bewusst auch wahrgenommen, die amerikanische Frauenbewegung. Aber es war irgendwie noch weit weg. Ich hatte einen Job, ich musste täglich 8 bis 10 Zeitungen lesen, amerikanische Zeitungen lesen, und habe dann natürlich ganz viel mitbekommen von dem, was ich atmosphärisch in der Anti-Vietnam-Krieg-Bewegung, aber eben auch in der Frauenszene abspielt. Und als ich nach Frankreich kam, was dann auch bald zusammenfiel mit der Tatsache, dass ich geheiratet habe und ganz plötzlich durch die Ehe nochmal in eine neue Rolle hineingeriet, da wurde das alles sehr viel akuter und mich selbst auch betreffend.
Ja, das beschreiben Sie auch sehr schön in Ihrem Buch, die in Anführungszeichen jetzt gesetzt Auseinandersetzung mit Ihrem Mann zu der Frage, wie Sie als Frau arbeiten und leben können und als Mutter arbeiten und leben können. Wollen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen, kann ich nur empfehlen, das nachzulesen. Ich würde gerne nämlich zu den Gender Studies letztlich kommen, 1994 an der Humboldt-Universität gegründet. Sie waren Mitbegründerin und dann Gründungsdirektorin. Was waren damals, 94, für Sie die entscheidenden Impulse dafür, das zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen waren es ja weniger zu machen?
Also am Anfang waren es tatsächlich so gut wie ausschließlich Frauen. Ja. Und der Impuls war, dass es gab Frauen, die der Geschlechterforschung, sagen wir mal, auf dem Gebiet der Juristerei nachgingen, andere, die in der Germanistik, wieder andere in der Medizin, wieder andere in der Ethnologie, also auf diesen ganzen Gebieten für sich selber nach Genderfragen suchten und erforschten. Und uns wurde zunehmend klar, dass man eigentlich an diese Frage von Geschlecht nur mit einem transdisziplinären Zugriff herankommt, weil es in der, was ich die Kathedrale des abendländischen Wissens nenne, es sowas gibt wie eine gegenseitige Bestätigung von Medizin und Theologie und anderen Fächern, die sich alle gegenseitig in ihrem Gender Bias, in ihrem männlichen Gender Bias bestätigten. Und wie man an diese Frage herankommt und eine andere Wissensstruktur versucht, in die Wissenschaft hineinzutragen. Das war eine Frage, die uns alle umtrieb. Und da gab es nur die Antwort, wir müssen versuchen, diese Vernetzungsarten zu beschreiben und den Studierenden näher zu bringen.
Ich habe ja den Eindruck, dass kaum eine andere, neuere akademische, universitäre Denkrichtung das Leben der gesamten Gesellschaft derart verändert hat und immer noch verändert wie die Gender Studies. Sehen Sie das auch so? Hätten Sie sich das damals vorstellen können?
Nein. Ich habe nicht gedacht, dass es in dieser Weise dann tatsächlich auch ganz neue Themen in die Wissenschafts- und Forschungslandschaft hineintragen würde. Also es war schon klar, dass dieses Thema für Frauen wichtig ist und dass sie auch nochmal einen anderen Blick auf Wissenschaft und Wissen werfen wollten. Aber dass es dann auch tatsächlich zu Veränderungen der Wissensstrukturen und des Zugangs zu Wissen geschaffen hat und also Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftstheoretiker, Thomas Kuhn ist einer der bekanntesten in Amerika, sagen, das war der wichtigste neue Impuls in der Wissenschaftstheorie der letzten Generation.
Und ich meine, das erleben wir heute in der queerfeministischen Debatte, in der identitätspolitischen Debatte, in der ganzen Frage der Gleichberechtigung, der Emanzipation und des Feminismus. Überall sind die Gender Studies mit dabei.
Genau, das ist natürlich etwas, was viele auf die Palme bringt, die dann irgendwelche Kaliber gegen Gender Studies rausfahren. Meistens ist das die Rechte, muss man sagen, und aber nicht nur. Nicht ausschließlich. Und diese, wenn Sie so wollen, könnte man sagen, auch diese Reaktion darauf zeigt, dass da etwas bewirkt wird.
Eine sehr heftige Reaktion teilweise.
Ja.
Zum Schluss, Christina von Braun, wenn Sie jetzt auch quasi diese Technik des Zurückblickens aus Ihrer Autobiografie jetzt auch im Gespräch anwenden, wie würden Sie sagen, haben die Beschäftigung mit Feminismus und Gender Studies Ihr gesamtes Leben eigentlich bestimmt und verändert?
Sagen wir mal so, ich habe mich weniger eingeengt gefühlt. Ich habe plötzlich meinen eigenen Lebensweg und den von anderen Frauen auf eine ganz andere Weise begreifen können und damit auch leben können. Ich habe in einer anderen Weise Ansprüche stellen können, wie das vorher nicht möglich war. Ich war, als ich studierte, war ich eingeschüchtert. Ich habe kaum mit Whisperstimme, wenn ich einen Seminarvortrag halten musste. Ich war ängstlich, öffentlich aufzutreten. Und diese Erfahrung, die mir einfach auch klar machte, wo ich mich als Frau historisch befinde und was das, was, und ich bin ja, weiß Gott, nicht die Einzige, was diese vielen Frauen, die sich mit diesen Fragen heute beschäftigen, in der Wissenschaft, aber auch im allgemeinen Wissen bewirkt haben, das ist wirklich eine gute Erfahrung.
Ja. Christina von Braun, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für diesen etwas schnellen vielleicht Einblick in Ihr Leben und in Ihr Denken und das Anwachsen und Weiterentwickeln des Denkens. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Christina von Braun war zu Gast zum Gespräch über ihre Autobiografie Geschlecht, eine persönliche und eine politische Geschichte. Dieses Buch ist im Propyläen Verlag erschienen, kostet 24 Euro. Ein Hinweis noch, in der letzten Woche war Christina von Braun ja eine der Gesprächspartnerinnen bei meiner Kollegin Natascha Freundl im Podcast Der zweite Gedanke. Unter anderem war damals das Thema, letzte Woche das Thema Frauenbewegung heute. Und diesen Podcast, den können Sie, wie dieses Gespräch jetzt hier, auf unserer Internetseite nachhören.